Die Grafiken, die im Gespräch erwähnt werden, können Sie auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ich habe immer die Parteiführung oder Zentralregierung im Hintergrund und das macht die Sache sehr schwer kalkulierbar. Aber ich sehe keine Notwendigkeit, Geld in China zu investieren, wenn es anderswo Alternativen gibt. Wir haben halt keine Microsofts und Apples, Metas, Alphabets und so weiter dieser Welt. Die gibt es in Europa oder in Deutschland nicht. Und es ist eigentlich ehrlich wurscht für den Aktienmarkt, ob der Leitzins bei 4 oder 4,5 oder 3,5 steht, solange die Zinsen nicht exorbitant hoch sind.
Wer in diesem Jahr auf die fast schon traditionelle Kursschwäche im dritten Quartal gewartet hat, der wartete vergeblich. Im Gegenteil, auch das zurückliegende Quartal brachte Kursgewinne und das trotz der Turbulenzen, die wir Anfang August gesehen haben. Damit haben jetzt 7 der letzten 8 Quartale Aktienkursgewinne gebracht, zumindest wenn man die gängigen kapitalgewichteten Indizes anschaut. Das ist eine Serie, die so wahrscheinlich im Oktober 2022 auch nur die wenigsten Anleger erwartet hätten. Was Bert Flossbach im dritten Quartal umgetrieben hat, wie er die Lage aktuell einschätzt und vor allem, was er daraus macht, darüber spreche ich wie immer mit ihm hier in unseren Quartalsplittern. Hallo Bert.
Ja, hallo Thomas.
Du beginnst deinen Quartalsbericht mit einem Blick nach China, nicht ganz ohne Grund, denn da war zumindest auf der Zielgeraden des dritten Quartals noch mal kräftig was los, hat auch die Aktienkurse beflügelt.
Ja, das kam quasi während des Schreibens, nicht? Wir fingen ein paar Tage vor Ulti an und am 26. kamen dann die Maßnahmen, die China ergriffen hat, um die dahinsiechende Konjunktur zu beleben, pünktlich zum 75. Jahrestag der Volksrepublik, zu den Feiern, die dann in den Folgetagen stattfanden, hat man so ein Kursfeuerwerk entfacht. Die Maßnahmen waren insbesondere auf den Immobilienmarkt gerichtet, der sehr wichtig ist in China, nicht für die Leute, die ihr Geld da investiert haben, aber natürlich auch für die Wirtschaft. Und das waren Zinssenkungen für Hypothekenkredite, niedrigere Reserveanforderungen für die Banken, dass die besser Kredite und mehr Kredite vergeben können, aber auch Maßnahmen, die unmittelbar den Aktienmarkt betreffen, wobei das sinnigerweise Kredite waren für Aktienrückkäufe, die früher so verfemt waren, die man nicht haben wollte, um einfach mal für ein bisschen Stimmung zu sorgen. Und das hat dann innerhalb von 3-4 Handelstagen ungefähr so um die 20% Kursgewinn, je nach Index, bewirkt.
Wenn wir das mal in die langfristige Sicht einordnen, wir blenden hier mal den Aktienmarkt in China ein, über die letzten 20, 24 Jahre. Bruttoinlandsprodukt hat sich verzwölffacht. Der Aktienmarkt ist, sagen wir mal ganz vorsichtig, nicht komplett mitgegangen.
Kann man so sagen, das ist ein Thema, das hatten wir schon so oft. Das geht nicht 1:1 in die Wirtschaft über. Wir hatten diese Kursfeuerwerke bereits in den Jahren 2005, dann hatten wir sie nochmal 2013, 14. Und immer wieder geht der Aktienmarkt hoch, aber nie langfristig, nie dauerhaft. Und das hat eben strukturelle Gründe, die in China im Grunde genommen gegen diese nachhaltige Entwicklung nach oben sprechen.
Und damit wären wir auch schon bei der entscheidenden Frage. Ich erinnere mich an eine Antwort von dir auf unserer Investmentkonferenz im September. Herr Flossbach, China, wie bewerten Sie das? Und du hast ziemlich klar gesagt, das ist für mich nichts. Im Moment, so mit dem, was ich da sehe, hat sich daran mit den Maßnahmen irgendetwas geändert?
Wir hatten lange gehofft, wir hatten Alibaba-Aktien im Fonds als Beispiel, lange gehofft, dass Ende 2020, viele werden sich erinnern, ist Jack Ma, der Gründer, quasi rausgeflogen aus dem Unternehmen, weil er sich nicht so staatskonform verhalten hat. Das zeigte ein Risiko auf, von dem man damals noch dachte, okay, das ist vielleicht temporär, hat sich aber nicht als solches erwiesen. Und die Regierung grätscht immer wieder rein, wenn irgendwelche Dinge passieren, die ihr nicht genehm ist. Und das, würde ich sagen, ist ein extremer ein extrem negativer Punkt, den ich zu beachten habe, wenn ich irgendwo investiere. Ich investiere ja nicht in das Unternehmen mit dem Management, sondern ich habe immer die Parteiführung oder Zentralregierung im Hintergrund. Und das macht die Sache sehr schwer kalkulierbar. Und natürlich ist das so ein bisschen Ansichtssache, nicht? Dann gibt's eben auch mal eine Phase, wo das wieder gut funktioniert. Wir können ja ohnehin ohne weiteres nur, das gilt für viele Anleger auch, in die Hongkong-Listed-Aktien investieren, nicht in die Heimataktien am chinesischen Markt, die auch zum Teil wesentlich kleiner sind, die Firmen. Und die großen Firmen Alibaba oder Tencent, die vielleicht jeder kennt, BYD, die mögen alle hier und da mal ihre Berechtigung haben, aber wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass es nicht darauf ankommt, alleine die Firma zu beurteilen, sondern man muss dieses ganze politische Hickhack im Hintergrund immer mit berücksichtigen. Und dann habe ich mir erlaubt zu sagen, für mich ist das jetzt nicht investierbar. Da kann man auch einen anderen Punkt sicherlich machen, aber ich würde sehe keine Notwendigkeit, Geld in China zu investieren, wenn es anderswo Alternativen gibt, die vom Risiko her geringer und vom Chancenpotenzial mindestens genauso groß sind.
Vielleicht ganz kleiner Exkurs, weil das bei den Veranstaltungen, auf denen wir sprechen, ein Thema ist, das die Leute sehr umtreibt. Strukturelle Probleme, ein günstiger Heimataktienmarkt. Dafür muss man nicht unbedingt 7.500 Kilometer in den Osten schauen. Das ist eine Frage, die kommt wahrscheinlich bei dir auch oft an. Die Situation in Deutschland ist,
Mit Verlaub, die ist äußerst trüb. Wir sind jetzt im zweiten Jahr einer Rezession. Die Dinge laufen hier nicht gut. Der Standort gerät immer weiter ins Hintertreffen. Das ist meiner Meinung nach die größte Sorge, die man haben muss, dass Leute und auch in Unternehmen, und zwar sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland, weniger Gründe finden, noch in Deutschland zu investieren. Wir arbeiten, ich glaube, 1340 Stunden im Jahr. Das ist Weltrekord nach unten. Das heißt, die Arbeit ist hier relativ teuer und wir hatten lange Zeit die Pluspunkte Bildung und vor allen Dingen Infrastruktur. Die wird auch immer schlechter. Und das ist in der Tat ein großes Manko für den Standort Deutschland. Hier gilt aber ähnlich wie für China, dass man das nicht eins zu eins übertragen kann, nur hier in eine andere Richtung. Deutsche Unternehmen sind teilweise sehr gut aufgestellt, auch gut gemanagt und in der Lage, natürlich auch im Ausland Geschäfte zu machen und sich auch auf diese Situation einzustellen. Ja, das würde ich sagen, ist heute sehr viel besser als in den 80er, 90er Jahren, als es so Seilschaften waren, die wir hier in Deutschland in den Großkonzernen hatten. Das hat sich geändert. Und deswegen kann man sagen, dass hier in Deutschland der Aktienmarkt besser dasteht, besser funktioniert, die Unternehmen besser funktionieren als der Standort Deutschland selbst.
Ohnehin ist der Schluss, den viele ziehen, naja, wir schaffen uns ja quasi gerade selber ab. Ach, wissen Sie, Herr Lehr, da lasse ich das mit dem Anlegen gerade noch ein bisschen. Das ist ja ein fataler Schluss. Also ich muss halt dann höchstens schauen, wo ich investiere. Das muss ich ohnehin. Aber von der Situation, die mich umgibt, zu schließen, dass das jetzt gerade im Moment kein gutes Umfeld wäre, das ist ein Fehler, oder?
Natürlich. Und wenn man sich mal nur die großen Indizes anguckt, ich glaube, jeder Anleger und jeder Zuschauer, der das hier sieht, kennt mehr Unternehmen aus dem S&P 500. Und das sind nicht nur Firmen wie Amazon, Alphabet, Meta, Apple oder Microsoft, als aus europäischen Indizes. Nicht? Der Markt ist sehr viel breiter. Und Amerika hat natürlich aufgrund der Größe des Binnenmarktes und der relativ guten Konjunktur hier auch so ein bisschen so ein Eigenleben entwickelt. Plus amerikanische Unternehmen, die großen, sind nicht so stark vom Export nach China abhängig. Das macht ein internationales Investieren heute viel mehr noch als vor 20, 30 Jahren unabdingbar. Zumal man eben auch die Unternehmen kennt, die in Amerika angesiedelt sind. Aber wir haben auch große in Europa beheimatete Firmen, die globale Champions sind. Wenn man die Luxusindustrie denkt in Frankreich, Louis Vuitton, Hermès, L'Oreal und so weiter. Sodass wir also schon in Europa auch tolle Firmen haben. Der einzige Punkt ist natürlich der, dass alles, was wirklich gut ist, also wo man relativ unabhängig von den aktuellen Konjunktursorgen agieren kann, auch nicht ganz billig ist. Und wir haben da so einen Chart, wenn ich recht entsinne, vielleicht können wir den an der Stelle mal einblenden, wo man das sehr schön sehen kann.
Das ist das Kursgewinnverhältnis, das, was so allgemein als Bewertungsanker angeschaut wird. Und da sieht man, dass der Bewertungsunterschied zwischen zum Beispiel amerikanischen Aktien und deutschen, europäischen Aktien noch nie so groß war wie im Moment.
Er war immer da und das lag an den gerade skizzierten Gründen. Wir haben halt keine Microsofts und Apples, Metas, Alphabets und so weiter dieser Welt. Die gibt es in Europa oder in Deutschland nicht. SAP ist vielleicht der einzige glänzende Stern im Technologiebereich. Deswegen waren US-Aktien immer teurer als deutsche im Durchschnitt, weil das Wachstum der Firmen größer ist, höher ist. Das hat sich aber zuletzt so stark auseinanderbewegt mit einem KGV von über 20 in Amerika und ungefähr 12 in Deutschland, dass man schon sagen kann, dass die, ich will nicht sagen mindere Qualität, aber das geringere Wachstum und eben nicht diese monopolartige Stellung, wie die Amerikaner die in diesen Bereichen haben, hier nicht mehr ausreichend reflektiert ist. Also wir haben im Grunde genommen einen Abschlag, der ist in Deutschland zu hoch. In Europa hätten wir ungefähr einen KGV von 14. Der ist relativ zu den USA zu hoch, sodass ich sagen würde, das Chancen-Risiko-Verhältnis ist nicht so schlecht. Aber auch hier sei darauf hingewiesen, das sind Durchschnittswerte, die wir hier zeigen, für einen Riesenmarkt mit 500 Titel in Amerika oder eben hier für Europa oder den DAX. Und man muss aufpassen, wenn man allein bedenkt, dass die beiden schlechtesten und besten oder respektive das beste und schlechteste Unternehmen aus dem S&P beide aus dem gleichen Sektor kommen, nämlich dem Chipsektor. Das eine ist Nvidia und das andere ist Intel. Das zeigt, wie stark dann letztlich doch auch die Einzelunternehmen entscheidend sind, die hier in so einer Indexbetrachtung naturgemäß nicht zur Geltung kommen.
Und wie gefährlich Schubladendenke ist, ne, wenn man jetzt sagt USA und Tech und ja da noch Chipsektor, das ist dann top, dann genau wie ja, du das beschreibst.
Früher hätte man gesagt, ja, dann kaufe ich Intel, kenne ich, gute Firma. Und das ist dann in diesem Jahr, ich glaube, der zweitschlechteste von 500 Unternehmen. Also da sieht man, dass es nicht nur dieses einfache Top-Down, wie man so schön sagt, von oben nach unten Bild ist, sondern es kommt eben auch auf die einzelnen Unternehmen an.
Vielleicht zu diesem Index-Thema noch ein Gedanke. Wir haben hier in den letzten Monaten, in den letzten Quartalsberichten immer mal gesprochen über die Konzentration eben dieser hochbewerteten Unternehmen. Wenn das, was du sagst, also wenn dieser Abstand sehr, sehr groß ist, wenn auch jetzt lange, sehr lange viele Unternehmen ökonomisch für den Gewinn von einigen wenigen gesorgt hat, dann ist der Punkt, an dem sich diese Schere vielleicht auch mal wieder schließt, vielleicht jetzt näher denn je, vielleicht liegt er sogar schon ein paar Wochen zurück.
Ja, wir sehen seit Juli ungefähr, dass dieser kapitalgewichtete Index, in dem eben diese großen 6, 7 Titel, die alle kennen, mehr als ein Drittel des Gewichts ausmachen. Also es ist unglaublich stark konzentriert auf wenige einzelne Titel, nicht mehr die Marktführerschaft haben, also im Aktienmarkt, sondern dass jetzt etwas breiter verteilt ist, was eigentlich gesund ist, diese Entwicklung. Und ein Indiz dafür sein könnte, dass dieses Abkoppeln, das klingt immer so technisch, der kapitalgewichtete Index, da ist Microsoft mit 7% drin und im gleichgewichteten mit 0,2. Da sieht man eben diesen gravierenden Unterschied. Und normalerweise passt sich das à la longue wieder an. Und diese beiden Indizes sind sehr stark auseinandergelaufen, weil eben alles sich auf die Großen gestürzt hat, wenn man das mal so vereinfacht sagen möchte. Und das hat sich jetzt so ein bisschen gelegt. Ich bin aber nicht so weit, dass ich damit den Abgesang mache auf diese großen Unternehmen, die auch natürlich höher bewertet sind. Das ist klar, da sind höhere Wachstumserwartungen drin, jedenfalls in den meisten dieser Titel. Und es wäre schön, wenn sich diese Entwicklung etwas fortsetzt, dass sich das ganze Geschehen wieder breiter verteilt und eben nicht nur auf die Top 5, 6, 7 oder 10 Unternehmen.
Lass uns mal über die Zinsen sprechen. Da haben wir jetzt in den USA den ersten Zinsschritt gesehen und nicht wenige sitzen da und applaudieren und sagen, das ist möglicherweise die Ecke, aus der der nächste Impuls kommt. Wenn jetzt die Zinssenkungen kommen, dann ist das gut für den Aktienmarkt. Du hast dir das Thema im Quartalsbericht noch mal ein bisschen näher angeschaut.
Ja, das ist immer so ein Wunschzettelthema, nicht? Ich wünsche mir fallende Zinsen, weil dann sind die Konkurrenzanlagen weniger attraktiv. Die Firmen müssen nicht so viel Zinsen zahlen und das ist alles gut für den Aktienmarkt.
Und die Bewertung ist natürlich profitiert
genau. auch. Genau, ne? Also die Bewertung, das kennen wir von Immobilien, je tiefer der Zins, je höher in der Regel die Bewertung von Immobilien. Wenn man sich aber mal die Vergangenheit anguckt, dann wird offenbar, dass die Zinsentwicklung, also die Leitzinsen, die die Notenbank ja setzen kann, die kurzfristigen Zinsen, wenn die nach unten gehen, dann ist es naturgemäß ein Ergebnis, die Konjunktur läuft nicht, wir müssen was machen, wir senken jetzt die Zinsen oder die Konjunktur ist heiß gelaufen, Inflation ist hoch, nicht? Dann haben wir diese Inflation, diese Zinsanstiege. Und in Phasen, in denen die Notenbank den Fuß von der Bremse nimmt, also die Zinsen runtersetzt, ist naturgemäß gekennzeichnet von einer schlechteren Wirtschaftsentwicklung. Nicht? Sonst hätte man da auch keinen Grund. Und das ist normalerweise nicht gut für Unternehmen. Weniger Umsatz, weniger Gewinn ist nicht gut für Aktien. Und man sieht sehr schön, wenn man jetzt hier in die Vergangenheit guckt, wir hatten das von 2000 bis 2003 und dann natürlich nach der Finanzkrise. Diese massiven Zinssenkungsphasen gingen immer einher mit fallenden Aktienkursen. Und es ist eigentlich ehrlich wurscht für den Aktienmarkt, ob der Leitzins bei 4 oder 4,5 oder 3,5 steht, solange die Zinsen nicht exorbitant hoch sind. Wichtig ist, dass die Firmen prosperieren, dass die Firmen laufen. Das ist der wichtigste Faktor. Und dann kommt mit Riesenabstand dahinter die Entwicklung des Leitzins.
Die Erwartung, du hast das gerade eben gesagt, Wunschdenken, also die Hoffnung, dass jetzt der Zins fällt, aber trotzdem eigentlich immer noch alles tippitoppi weiterläuft. Das ist so ein bisschen Goldilocks-Szenario, das sagst du auch in deinem Quartalsbericht. Ist das vielleicht die Ecke, aus der am ehesten eine Korrektur droht, weil eben sich die Dinge fundamental doch stärker abkühlen als gehofft oder erwartet?
Davon würde ich ausgehen. Also dieses Goldlöckchen-Szenario, das einem Märchen entsprungen ist, beschreibt so die perfekte Mitte, nicht zu warm, nicht zu kalt. Die Wirtschaft läuft, aber nicht heiß. Die Zinsen sinken, da wo wir jetzt sind, wird man eher sagen sinken. Oder wenn sie unten sind, bleiben auf einem tiefen Niveau und alles ist gut. Das heißt, die Bewertung kann hoch bleiben, die Wachstumsaussichten sind wunderbar, alles passt. Dieses Szenario ist, würde ich sagen, schon nicht komplett, aber doch weitgehend eingepreist. Etwa 80% der Investoren gehen davon aus, dass wir ein sogenanntes Soft Landing bekommen, die Wirtschaft also nicht in eine Rezession fällt, sondern sich langsam nach unten bewegt, aber immer noch im positiven Bereich verharrt und die Zinsen aus dem Grund auch weiter langsam nach unten genommen werden können, weil die Inflation ja jetzt wieder tief ist. Also so ein bisschen die beste aller Welten. Und wenn das eingepreist ist, wenn man das erwartet, und das Einpreisen haben wir jetzt eben gesehen, wenn man sich die Bewertung von 1,22 Mal der Gewinne anschaut, das ist schon historisch viel. Das signalisiert, dass der Markt davon ausgeht, A, die Wirtschaft wird weiter gut laufen, USA, B, die Zinsen werden sukzessive zumindest etwas weiter gesenkt. Und ich glaube nicht, dass dieses Szenario kommen muss, wie kein Szenario kommen muss, aber der Markt sagt, doch, wir glauben da fest dran. Und dann hat man dieses Missverhältnis zwischen Erwartung und dem, was möglicherweise auch kommen kann. Und das ist meiner Meinung nach momentan neben dem Thema KI, wo es auch mal Enttäuschungen geben könnte. Das wären die beiden Punkte, die ich am ehesten als Risiko festmachen würde.
Und die beiden Punkte, die dazu führen, dass du im Moment sagst, Aktienquote, klar, ohne Aktien geht's ja nicht, aber voll ausgeschöpft muss ich die im Moment auch nicht haben.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also man sollte da nicht binär agieren. Also gar keine Aktien, null oder volles Rohr, eins, sondern das kann ja auch schwanken. Und ich würde ein bisschen Pulver trocken halten, wenn ich also irgendwo 80-90% Aktien machen kann, dann habe ich vielleicht eher 60% oder 70%. Also das ist und bleibt eine wichtige Anlageklasse. Und wir haben ja gerade gesehen, es gibt durchaus auch Länder oder Sektoren, wo die Bewertung sehr niedrig ist und schon viel Negatives eingepreist hat. Und dann haben wir natürlich noch eine Anlageklasse, die auch in dem Umfeld reüssiert, und das ist Gold.
Über das wir oft am Ende dieser Gespräche sprechen, diesmal mit einer Bilanz, die sich echt sehen kann. Knapp 30% Kursgewinne bis jetzt, seit Jahresanfang. Da kommt dann die Frage nach der Gewinnmitnahme. Die anderen, die machen genau das Gegenteil. Die sagen, Mensch, hätte man viel mehr haben müssen. Wie siehst du es?
Ja, wie du schon sagst, also 30% plus ist sicherlich keine normale Entwicklung. Und es ist ehrlich gesagt auch etwas irritierend. Wir haben das im Sommer schon mal festgehalten. Da war es ja auch schon sehr feste, der Goldpreis. Wer steckt dahinter? Was bekannt ist, sind die Notenbanken, die Goldkäufe der Notenbanken. Die sind im letzten Jahr relativ stark gestiegen.
Wir können mal die einblenden. Also, hier haben wir die Grafik.
Wir sehen es über die letzten Jahre. Während die Investmentnachfrage, also in diesen ETFs, das klassische Investorengold, wo man taktisch mal investiert, im Minus war und nach wie vor dieses Jahr im Minus ist. Also die Notenbanken, und zwar auch aus geopolitischen Gründen, die das Risiko des Einfrieren von Währungsreserven haben die Russen gespürt. Das heißt, viele Länder möchten sich doch eigentlich jetzt von US-amerikanischen Staatsanleihen als Währungsreserve abkoppeln und die Kohle lieber im vermeintlich sicheren Hafen Gold haben, was man natürlich physisch bunkern kann. Was in diesen Statistiken, die wir hier sehen, nicht enthalten ist, sind die Käufe aus diesen Regionen, und das sind weite Teile der Welt, die nicht durch Notenbanken erfolgen, sondern durch Unternehmen, die, sagen wir mal, staatsnah sind. Und einiges muss aus dieser Ecke kommen, denn wie wir hier sehen, die Investoren sind es nicht, ja, die ETFs sind es nicht. Und die Notenbanknachfrage ist zwar groß, aber nicht so groß, dass man diesen extremen Anstieg, den wir dieses Jahr sehen, damit erklären kann. Und so fügt sich diese Entwicklung so ein bisschen in dieses geopolitische, wie man immer so schön sagt, Krisenumfeld, was wir überall sehen, im Nahen Osten, nach wie vor in der Ukraine. Und damit verbunden ist eben auch ein Thema, nämlich die hohe Staatsverschuldung, die natürlich nicht fällt in dem Umfeld. Wir haben große Herausforderungen ohnehin. Demografie, Klimawandel, also Dekarbonisierung. Und wir haben jetzt auch noch, wenn man noch als weiteres D dazufügen möchte, Defense, also die Verteidigung. Die meisten Länder müssen mehr Geld in die Verteidigungsausgaben stecken angesichts dieser Entwicklung. Und das führt eben auch dazu, dass die Verschuldung vieler Länder tendenziell ohnehin nach oben geht und vielleicht noch etwas mehr steigen könnte. Und ich würde mal sagen, unterschwellig herrscht, glaube ich, bei vielen Leuten auch so ein bisschen Unwohlsein über die hohen Schuldenquoten. In Amerika reden wir von über 120%, hat es noch nie gegeben, nicht mal am Zweiten Weltkrieg. Italien weiß jeder, das ist mit knapp 140% auch an einem Punkt angekommen, der kaum noch nachhaltig finanzierbar sein wird, sofern die Zinsen wieder irgendwann mal steigen sollten. Und auch Frankreich hat inzwischen ein Schuldenniveau erreicht, das die Zinsen für französische Staatspapiere erstmals über spanische hat gehen lassen. Und Frankreich ist ja eines der großen Kernländer in der Eurozone. Und deswegen spiegelt der Goldpreis vielleicht auch so eine Melange wieder aus fundierten Käufen von Notenbanken oder Staaten, die sagen, wir wollen nicht mehr im US-Dollar Staatspapieren sein, sondern in Gold. Und Leuten, die ebenfalls in diesen Statistiken nicht erfasst sind, die unterschwellig das Gefühl haben, hier läuft was in die falsche Richtung. Thema Abbau. Wir haben verschiedene Fondskonstruktionen. Meistens ist oder typischerweise ist 10% die Obergrenze. Wir haben einen Fonds, wo es auch deutlich mehr sein darf. Da hatten wir 15-16%. Das habe ich jetzt so auf 11,5% runtergefahren. Um eben auch die Position nicht zu groß werden zu lassen, dass der Fonds letztlich am Goldpreis hängt. Denn eins ist klar, mit Preisen, die wir jetzt haben von fast 2.700 Dollar, über 2.400 Euro die Unze, haben wir jetzt einen derartigen Anstieg, den man jetzt nicht extrapolieren sollte. Das kann immer auch mal einen ordentlichen Rückschlag geben. Das Einzige, was festzuhalten ist, es ist bemerkenswert, wie stabil sich der Preis auf diesem Niveau, wo wir jetzt stehen, hält.
Damit im Grunde genommen hast du eigentlich auch schon gesagt, wie du ins vierte Quartal gehst. Das wäre jetzt dann die letzte Frage. Aktienquote eben nicht voll ausgeschöpft. Das Gold weiter als elementarer Baustein, aber etwas getrimmt. Bedeutet das dann unterm Strich etwas höhere Cashquoten?
Ja, weil auf der Bondseite haben wir jetzt gesehen, also Rentenanlagen, zumindest in sicheren Papieren, sind zuletzt durch den Renditeanstieg wieder, da sind wir ein bisschen schwierig, kursmäßig gefallen. Das heißt, dieser Renditerückgang, der die Kurse treibt, der hat jetzt erstmal so ein Ende gefunden. Und auch hier, glaube ich, ist die Verschuldung, die die Staaten haben, trotz der gefallenen Inflation, die gute Nachrichten sind für den Anleihenmarkt, ist die hohe Verschuldung sicherlich ein Punkt, wo man die Bäume, was die Kursentwicklung der Anleihen, also die Nachfrage nach solchen Anleihen, nicht durch die Decke gehen lassen sehen wird. Da herrscht eine gewisse Vorsicht. Und damit sollte man bei Anleihen einfach nicht mehr erwarten als die Coupons, die wir heute kriegen. Also ich würde nicht von Kursgewinnen ausgehen. Und dann habe ich so 2,3-4% bei den sicheren Papieren. Frankreich hatte ich gerade angesprochen, da sind wir bei 3% in der Eurozone. Und nur in den USA, da aber im Dollar, gibt es mit knapp 4% noch ein bisschen mehr. Und da sind wir momentan relativ zurückhaltend. Die Anleihenquote ist beschränkt auf einige Unternehmensanleihen, die etwas mehr Ertrag noch bringen. Aber die Musik spielt momentan sicherlich, wenn man nach vorne guckt, was man als, sagen wir mal, trockenes Pulver erhalten sollte in der Kasse. Die bleibt immer noch attraktiv verzinst, hat kein Kursrisiko. Und ich kann dann die Möglichkeit nutzen, Rückschläge, die sicherlich auch kommen werden am Aktienmarkt, sei es jetzt im vierten Quartal oder vielleicht auch erst im ersten Quartal nächsten Jahres, nutzen und kann aus der Kasse Aktienkäufe zum Beispiel finanzieren.
Wunderbar. Das waren vielleicht 2-3 Minuten länger. Es war aber auch ein wirklich volles Quartal. Danke dir, Bert, fürs Einordnen. Ich freue mich schon darauf, wenn wir dann hier im Januar sitzen und über das gesamte Jahr 2024 sprechen. Wenn Sie sich freuen, dann haben Sie die Möglichkeit, wieder dabei zu sein. Ihr Interesse vorausgesetzt. Vielen Dank für Ihr Interesse heute und bis bald.
Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Flossbach von Storch AG wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Flossbach von Storch AG zulässig.